Als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Wort des lebendigen Gottes. Wir beten. Guter Gott, allmächtiger Vater, hilf uns heute Morgen neu zu verstehen und zu erkennen, was bei diesem Pfingstereignis eigentlich vor sich ging, was da geschah. Und schenk du dieses Wunder auch heute Morgen neu, hier in der Gemeinde und in allen übrigen Gemeinden weltweit an diesem besonderen Tag heute. Lass du deinen Geist auf uns herunterkommen, wie du es heute Morgen schon hast regnen lassen. So lass du deinen Geist auf uns fallen, Herr, auf fruchtbaren Boden in unseren Herzen, dass wir Frucht bringen zu deiner Ehre, zur Ehre deines Namens, dreieiner Gott. Amen. In Vers 12 lesen wir, dass die Menschenmenge entsetzt war und sich fragte: Was geschieht da eigentlich gerade? Und gleich wie die Menschen damals, die dieses Ereignis miterleben, so stellt sich uns heute auch die Frage: Was hat dieses Pfingstwunder eigentlich zu bedeuten? Was genau geschah da? Und überhaupt, was heißt es, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein? Folgende vier Punkte gibt uns der Predigttext zu diesen Fragen, mit denen wir uns heute näher auseinandersetzen. Die Erfüllung mit Heiligem Geist bedeutet erstens, mit Kraft erfüllt zu werden, die von außen kommt. Kraft, die von außen kommt. Zweitens, ein inneres Wunder zu erleben. Ein inneres Wunder. Drittens, eine universal gültige Botschaft anvertraut zu bekommen. Eine universal gültige Botschaft. Und viertens, es bedeutet, wir haben einen neuen Mann auf dem Berg. Punkt 1. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, mit Kraft erfüllt zu sein, die von außen kommt. Wir lesen in Vers 2, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Das ist das erste Phänomen, das wir für gewöhnlich mit Pfingsten in Verbindung bringen. Ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind. Es heißt, wie von einem gewaltigen Wind. Es heißt nicht, es war ein gewaltiger Wind. Es war also nicht das Gleiche, wie wenn wir uns jetzt bei einem heftigen Unwetter, wie vor ein paar Tagen, ich glaube vorletzte Nacht, jetzt rausstellen oder auf den Balkon stellen und uns der Wind um die Ohren peitscht. Nein, es war etwas anderes und doch war es einem solchen Windsturm ähnlich. Der Punkt hier ist, dass die Leute bei dem Pfingstereignis hierbei etwas erleben, das von außen kommt. dieses Brausen wie ein gewaltiger Wind, das war nichts Innerliches. Es war keine psychologische innere Erleuchtung oder Erfahrung. Nein, es kam von außen. Sie alle haben es gespürt. Sie haben es alle gehört. Sie haben es alle gesehen. Sie haben es alle erlebt. Und was sie da erleben, kam nicht nur außerhalb von ihnen selbst. Nein, es kam von außerhalb der Welt. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt also, eine göttliche Kraft zu erhalten, die von außerhalb, nämlich vom Himmel, in einen hineinkommt und erfüllt. Und das ist nicht einfach eine emotionale oder eine psychologische Erfahrung oder gar ein Hirngespinst. Und wenn man so darüber nachdenkt und das mal gegenübersetzt zu dem, was wir in unserer heutigen Kultur so kennenlernen, dann merken wir wahrscheinlich recht schnell, dass Pfingsten damit unmittelbar auf Koalitionskurs mit unserer Kultur steht. Und mit dem, was uns unsere Kultur über dich und mich vermittelt. Was sie sagt, was unsere Probleme und was unsere Lösungen sind. Unsere Kultur sagt nämlich, alle unsere Probleme, sie kommen von außerhalb von uns selbst. Und in uns allein haben wir, was es braucht, um sämtliche Probleme zu lösen. Der christliche Glaube hingegen sagt, das Hauptproblem kommt aus dir, aus deinem Inneren. Und außerhalb deiner selbst, da ist Gottes Macht und Kraft, um dir zu geben, was du brauchst. Ach, weißt du, du musst einfach nur genug an dich glauben. Du musst es nur wollen, dann kannst du alles schaffen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist, was die Welt uns alles sagt. Was immer wir sein oder werden wollen, ja, wir haben die Kraft und das Potenzial in uns, dies wahr werden zu lassen. Ja, und wenn wir Probleme haben, dann werden sie einfach von außen an uns herangetragen. Soziale Vorurteile, schwierige Herkunft, politische und ökonomische Unsicherheiten. Ja, die Probleme, sie sind alle da draußen. Aber wir haben in uns alles, was wir brauchen, um diese Probleme zu lösen. Ja, die Bibel sagt genau das Gegenteil. Martin Luther lehrte den, zumindest an der Theologischen Hochschule, den berühmten Satz, der Mensch ist incurvatus in se ipsum, das heißt in sich selbst gekrümmt. Das heißt, in unserem Wesen sind wir selbstzentriert. Wir Menschen meinen, wir selbst sind das Zentrum des Universums. Ja, wir sind sogar derart selbstzentriert, dass wir blind dafür sind, wie selbstzentriert wir eigentlich sind. Und wir es uns gar nicht eingestehen können. Und das ist der Grund, warum die Welt zu einem üblen Ort verkommen ist. Wir haben auf dieser Welt eine ganze Menge an Zentren des Universums herumrennen. Dabei kann ja nur eine Person das Zentrum des Universums sein. Und deshalb gibt es ständig Konflikte und Zusammenstöße zwischen diesen Zentren. Und das muss man sich jetzt vorstellen, vor dem Hintergrund dieser Konflikte sagt uns die Welt nun, das Problem ist da draußen, der andere. Die Lösung ist da drin in dir. Die christliche Botschaft sagt, das Problem ist hier in dir. Und die Macht und Kraft Gottes ist die Lösung, die da draußen ist, außerhalb von dir. Punkt 2. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, ein inneres Wunder zu erleben. In Vers 3 haben wir gelesen von dem zweiten der drei Phänomene, die wir mit Pfingsten in Verbindung bringen. Es heißt dort, und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Im Alten Testament, wenn Gottes spezifische Herrlichkeit erscheint oder spezifische Herrlichkeitsgegenwart, dann tut Gott das in Form eines Feuers. Beispielsweise bei Mose, als Gott Mose das erste Mal erschien, der brennende Dornbusch. Es gibt noch viele andere Beispiele, aber long story short, und immer wenn das Feuer Gottes im AT auftaucht, im Alten Testament, dann war das etwas Überwältigendes. Es war für die Menschen schier unerträglich, ja, manchmal sogar tödlich. Deshalb einmal die Frage an uns. Erkennen wir, was am Tag von Pfingsten, da in Apostelgeschichte 2, da eigentlich passiert? Jeder Christusgläubige ist in Apostelgeschichte 2 und ab da nun ein brennender Dornbusch. Die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes kommt nun in die Gläubigen. Die Gegenwart Gottes, die einst tödlich war für uns sündige Menschen, kommt nun auf jeden Einzelnen. Gut, so weit, so gut, nicht wahr? Aber was heißt es denn nun, jetzt mit Heiligem Geist erfüllt zu sein? Als Jesus den Heiligen Geist bei seiner Taufe empfängt, da erschallt eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Die Taube kommt in Form, also der Heilige Geist kommt in Form einer Taube auf ihm herab. Das ist Jesus. In Römer 8, Vers 16 heißt es für alle Christen, der Heilige Geist kommt in unser Herz und gibt mit unserem Geist zusammen Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Und in Galater 4, Vers 6 heißt es zum Beispiel auch, der Geist Gottes kommt in unser Herz und ruft, Abba, Vater. Die Erfüllung mit Heiligem Geist, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es also, in dir und mir Wohnung zu nehmen und seiner Liebe für dich, seiner Freude an dir und vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, dir von deiner Kindschaft Gottes zu erzählen, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Dir die Tatsache zu offenbaren, dass du als Christ Gottes Kind bist. Und so oft wir das wahrscheinlich schon gehört haben, so besonders ist diese Wahrheit. Sie ist, ich weiß nicht, was sie überbieten könnte. Wenn wir uns als Kinder Gottes wissen, müssen wir eines bedenken, und das ist ein ganz wichtiger Punkt heute. Das ist nicht selbstverständlich. Eine solche Überzeugung, eine Überzeugung, Kind Gottes zu sein, kommt nicht aus uns. Nein, es bedarf der größten Kraft des gesamten Universums. Der Geist Gottes, nicht unser Geist, der Geist Gottes kommt in unser Herz und er ruft, aber Vater, nicht unser Geist. Und wie macht der Heilige Geist dies? In Johannes 14, Vers 15 folgende spricht Jesus von dem Heiligen Geist, den er senden wird. Und er sagt, schaut, ich habe euch viele Dinge erzählt, ich habe euch viel gelehrt, aber der Heilige Geist wird das, was ich euch gelehrt habe, in euch manifestieren. Und das heißt, die Dinge, die du bereits in deinem Kopf weißt, die wird der Heilige Geist nun nehmen und er wird sie zu einer sichtbaren Realität werden lassen. Er pflanzt diese Dinge in deinem Kopf um, in dein Herz, beziehungsweise noch viel mehr in deine Hand. Nicht nur Hörer, sondern auch Täter seines Wortes zu sein. Thomas Goodwin erzählt folgende Geschichte, um nachvollziehen zu können, was die Fülle beziehungsweise die Erfüllung mit dem Heiligen Geist meint. An einem Tag, da beobachtete er einen Vater und einen Sohn. Der Vater, er lief mit seinem Jungen die Straße entlang und plötzlich nahm der Vater seinen Jungen und er umarmte ihn, hob ihn hoch und er drückte ihm einen dicken Schmatzer auf die Backe, so einer, der knallt. Und die beiden sagten sich dabei, dass sie einander lieb haben. Und dann setzte der Vater seinen Sohn, seinen Jungen, wieder ab und sie gingen weiter nebeneinander die Straße entlang. Nun die Frage von Thomas Goodwin. War der Junge in den Armen seines Vaters mehr Sohn als während dem Laufen neben seinem Vater? Rechtlich gesehen könnte man sagen, wenn wir jetzt einen Juristen hier haben, nee, da gibt es keinen Unterschied. Er ist genauso Sohn des Vaters auf der Straße wie in der Luft in den Armen seines Vaters. Objektiv betrachtet, nein, für unsere Rationalisten kein Unterschied. Subjektiv, von der Erfahrung her, existenziell betrachtet, ein absoluter Unterschied. Anders ausgedrückt, in den Armen seines Vaters erlebte und spürte der Junge etwas von der väterlichen Liebe. Er erlebte seine Sohnschaft. Das ist der Unterschied. Und wenn nun der Heilige Geist auf dich und mich kommt, in seiner Fülle, dann bist du, dann sind wir in gewissem Sinne umschlossen von den himmlischen Armen unseres Vaters. Es ist eine Bekräftigung, es ist eine Versicherung dessen, wer du, wer wir sind. Es nimmt die Dinge, die wir in unserem Kopf wissen, und lässt sie in gewisser Weise real werden. Und das ist, wie es nach innen aussieht, mit Heiligem Geist erfüllt zu werden. Und wenn wir uns jemals schon die Frage gestellt haben, haben wir wirklich den Heiligen Geist empfangen? Dann darfst du dich selber prüfen, ob die Dinge auf dich zutreffen. Bist du auch erstaunt darüber, dass du dich so einfach selber als Kind Gottes bezeichnen kannst? Kannst du es zum Teil schier gar nicht fassen, was du da selber als singst und formulierst und eigentlich betest? Jesus, du bist mein Herr. Kommt das aus deinem Mund? Betest du zu ihm als deinem Herrn? Kommst du wegen ihm morgens auch mal in Gottesdienst, selbst wenn du keinen Bock hast? Du bist ein Kind Gottes und der Heilige Geist ist in dir. Ich möchte hier an der Stelle, vielleicht fällt mir auch gerade noch ein Punkt ein, etwas erwähnen. Gerade in pfingstlerischen Kreisen, was auch mein Hintergrund, Gemeindehintergrund ist, da wird es oftmals so gesehen, dass die Zungensprache dieses Kennzeichen ist, ob man nun den Heiligen Geist hat oder nicht. Apostelgeschichte 2, mit der wir uns heute beschäftigen, zeigt uns, dass es nicht die Zungensprache ist, die das Kennzeichen ist, ob wir den Heiligen Geist haben oder nicht. Paulus sagt, ich glaube in Korinther, im Korintherbrief sagt er das, glaube ich. Da sagt er, schau, wenn ihr betet in Zungen im Gottesdienst, dann nur, wenn es einer versteht und auslegen kann. Sonst versteht es keiner. Das ist, wenn in Zungen gebetet wird. Es versteht in der Regel keiner. Davon geht Paulus aus, offensichtlich. Hier, bei dem Pfingstereignis, haben wir gehört, sie haben in verschiedenen Sprachen geredet. Und alle waren erstaunt darüber. Warum? Na, weil es alle verstanden haben. Es haben alle verstanden. Es ist nicht die Zungensprache das Zeichen, ob wir mit Heiligem Geist erfüllt sind oder nicht. Und wenn das passiert, dann ist es nämlich recht gefährlich, weil dann entstehen schnell zwei Klassen innerhalb einer Gemeinde. Dann wird schnell mal abgecheckt, aha, betet der schon in Zungen oder der noch nicht? Ja, dann glaubt der schon ein bisschen besser, der ist schon weiter und der muss halt noch richtig erkennen. Das ist gefährlich. Das schafft Trennung und Spaltung in einer Gemeinde. Deshalb Vorsicht davor. Gut, das war ein kleiner Exkurs, der war nicht so geplant, aber der war mir irgendwie wichtig gerade. So, wie sieht es nach außen hin also aus, mit Heiligem Geist erfüllt zu sein? Nun, es sieht so aus, als ob wir betrunken seien. So ein richtiger Rausch. Siehe Vers 13. Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Und Paulus nimmt das später auf, wir haben den Bibelvers heute schon gehört, vom Uli, in Epheser 5, Vers 18, und er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Voller Geist zu werden, muss also sein wie wenn man betrunken ist. Doch zugleich ist es gerade auch nicht so. In welchem Sinne ist hier also ein Betrunkensein gemeint? Der Grund, warum die Menschen dachten, die mit Geist erfüllt wurden, die seien betrunken, ist aufgrund ihrer freudigen Furchtlosigkeit. Die freudige Furchtlosigkeit. Sie verkündigten das Evangelium ohne Hemmung, in aller Öffentlichkeit. Sie waren einfach voller Freude. Sie waren zu glücklich, um sich vor irgendetwas fürchten zu können. Und wenn jemand Grund gehabt hätte, das Evangelium öffentlich zu verkündigen und dabei sich zu fürchten, dann waren es die Menschen damals. Das war eine gefährliche Sache. Aber sie konnten es nicht für sich behalten. Und nun, wenn wir Personen mit dieser freudigen Furchtlosigkeit, dem Mangel an Scheu sehen, dann könnten wir meinen, diese Leute seien betrunken, weil genau das der Alkohol mit uns macht. Alkohol baut Hemmungen und er baut Scheu ab. Unsere Furcht schwindet, wir werden happy. Und in diesem Sinn ist das Erfülltsein mit Heiligem Geist wie ein Betrunkensein, weil wir die Arme unseres himmlischen Vaters um uns spüren. Gottes Liebe zu erleben, das erfüllt uns so sehr mit Freude, dass wir das Evangelium nicht für uns behalten können und dass wir furchtlos werden, es zu verkünden. Aber der Heilige Geist tut das eben nicht, wie der Alkohol das tut. Und das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, seid nicht voll des Weines, sondern voll des Heiligen Geistes. Warum? Alkohol ist ein Beruhigungsmittel. Der Grund, warum wir glücklich sind, wenn wir betrunken sind, ist, weil der Alkohol unsere Hirnaktivität lahmlegt. Weil der Alkohol uns dumm macht. Weil wir uns der Realität weniger bewusst sind im Rausch. Die Dinge, die uns belasten oder die uns stören, wir nehmen sie weniger wahr. Und dann werden wir glücklich, aber weil wir einfach nicht mehr klar denken können. Die Realität ist für den Betrunkenen somit verborgen. Alkohol ist also das Beruhigungsmittel, aber der Heilige Geist ist das nicht. Nein, der Heilige Geist schenkt uns Freude durch Intelligenz, nicht durch Dummheit, weil er uns die Realität noch viel klarer offenbart. Ja, der Heilige Geist macht uns wachsamer für die Wirklichkeit. Er zeigt uns die ganze Realität. Damit kommen übrigens auch wieder so ein Seitensprung, tut mir leid, heute habe ich es gern. Damit kommen übrigens auch die Rationalisten nicht klar, die immer alles logisch erklären und denken müssen. Weil es gibt in dieser Welt auch Dinge, die sind mit der reinen Vernunft einfach nicht zu erklären. Und es wäre eine reine Arroganz, und diese Arroganz ist der, haben wir in unserem Zeitgeist, zu meinen, wir könnten alles wissen und verstehen. Nein, so funktioniert es nicht. Erfüllt zu sein mit Heiligem Geist ist also Punkt 2, ein inneres Wunder, das Gott in uns tut. Punkt Nummer 3, die universal gültige Botschaft. Das dritte Kennzeichen, vom Geist Gottes erfüllt zu sein, ist das dritte Phänomen, das man mit dem Pfingstereignis üblicherweise in Verbindung bringt. Es heißt in Vers 4, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann in Vers 11, da kommt dann die lange Auflistung und die endet dann mit Kreta und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Die erste Demonstration der Geisterfülltheit geschah in jeder Sprache zu gleichem Zeitpunkt. Und es ist interessant, Lukas gibt uns eine lange Liste an Menschen verschiedener Herkunft. Und da stellt sich doch die Frage, warum war es Lukas eigentlich so wichtig, uns die vielen verschiedenen Länder und Nationen und Sprachen aufzulisten? Wenn ich Stammbäume und solche Auflistungen sehe, ich husche da immer wieder drüber. Ich denke, ja komm, muss ich nicht wissen. Aber warum schreibt er das? Pfingsten war 50 Tage nach dem Passafest, zu dem Juden aus aller Welt nach Jerusalem angereist kamen. Sie alle kamen für das große Fest. Und entsprechend sprachen sie nicht alle als ihre Primärsprache Hebräisch. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem das Evangelium erstmals gepredigt wurde, wurde es in allen Sprachen der Welt gepredigt. Verstehen wir die Bedeutung und die Tragweite dessen? Bei einem einzigartigen und wohlüberlegten Wunder stellt Gott sicher, dass es keine Sprache und keine Kultur gab, die im christlichen Glauben Vorrang oder Priorität vor einer anderen hätte. Es gibt keine Sprache oder Kultur, von der wir sagen können, das ist das Original. Und alles andere, weißt du, das ist sekundär. Das ist nicht selbstverständlich. Muslime sagen, der Koran kann nicht übersetzt werden. Klar, man kann ihn schon irgendwie ins Deutsche übersetzen, aber das ist dann nicht wirklich der Koran. Es ist eher eine Erklärung des Koran. Warum? Na, Allah spricht Arabisch. Und alle Kommunikation des Islam in die Welt war bereits zu Beginn in Arabisch. Wenn du also Allahs Wort hören oder lesen willst, dann musst du das eigentlich in Arabisch tun. Und alle anderen Übersetzungen, das sind nicht wirklich Gottes Wort, sondern bloß Erklärungen. Seht ihr, das Christentum ist nicht zuletzt wegen dem Pfingstereignis ganz anders. Ganz anders. Wir glauben, dass das wahre Wort Gottes übersetzt werden kann. Auch die chinesische oder die türkische Bibel ist Gottes Wort in Chinesisch und in Türkisch. Der Islam ist eine vereinheitlichende Kultur. Wir haben eine arabische Sprache, eine arabische Kultur, sodass wo auch immer der Islam ist, wo auch immer er aufsteigt, nimmt er die fremde Kultur und macht sie der eigenen, der islamischen Kultur gleich. In der Politik würde man das Kommunismus nennen. Auf das Christentum trifft das nicht zu wegen Pfingsten. Das Christentum ist vielmehr die am meisten divergierende Religion der Welt. Es gibt nicht die eine Sprache. Es gibt nicht die Kultur, die die richtige ist. Und dementsprechend gelangt das Christentum auch in jede Kultur hinein und erneuert und korrigiert sie. Das ist, was das Christentum macht bei den Kulturen. Sie erneuert und korrigiert sie. Und zugleich respektiert und ehrt sie jede Kultur. Es walzt nicht die unterschiedlichen Kulturen zu einer einheitlichen zusammen, sondern erlaubt eine beeindruckende Diversität. Warum? Wegen Pfingsten. Und was nehmen wir daraus mit? Ich meine, wir könnten daraus mitnehmen, dass wir uns in Acht nehmen müssen, zu glauben, unsere Kultur sei die wahre. Zu glauben, ja, wir hätten die lebendige Version von Christentum. Im Übrigen auch im Blick auf die unterschiedlichen Denominationen innerhalb der Kirche, die ja auch wieder ihre jeweils eigenen Kulturen haben. Wie oft schauen Evangelikale herab, und ich nehme mich da nicht aus, wie oft schaue ich pharisäerhaft herab auf Landeskirchler oder Katholiken oder andere und mein, ja, deren Glaube sei ja tot. Wer sind wir, dass wir sowas behaupten würden? Wir sollten anerkennen, dass unsere spezifische Art und Weise, wie wir Christsein verstehen und leben, nicht die einzig wahre ist. Das ist Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 4, der wahrscheinlich seltsamste bei der Einleitung, ein neuer Mann auf dem Berg. Warum hat Gott den Heiligen Geist eigentlich an Pfingsten gesendet? Ich meine, er hätte das doch auch einen Tag vorher oder einen Tag danach machen können. Aber warum genau an Pfingsten? Was ist die Botschaft dahinter? Pfingsten fand 50 Tage nach dem Passa statt. Das war genau der Tag, als Gott das Volk Israel am Berg Sinai sammelte und einen Bund mit ihnen schloss. Und wenn wir Pfingsten und das Ereignis am Berg Sinai nun vergleichen, dann werden wir Parallele und Unterschiede feststellen. In beiden Geschichten kam Gott vom Himmel auf die Erde herunter. In beiden Fällen war Feuer, Beben und Wind. Und in beiden Fällen gab es eine Botschaft. Am Berg Sinai gab Gott seinem Volk die 10 Gebote. Die 10 Worte, würden die Juden sagen. Und am Pfingsten wird das Evangelium verkündet. Aber was sind die Unterschiede? am Berg Sinai, da fürchteten sich alle. Und als Gott zu dem Volk sprach, da sprach er vom Berg zu ihnen am Fuße des Berges herunter. Und die Menschen, sie konnten es nicht ertragen, so sehr fürchteten sie sich. Also gingen sie zu Mose genau und sagten, Mose, geh du hoch auf den Berg, geh du zu Gott. Wir halten nicht aus, wenn Gott zu uns redet, wir ertragen das nicht. Geh auf den Berg und sage du uns, was Gott sagen will. Und Mose ging auf den Berg und er wurde Mittler zwischen Gott und Volk. Mose wurde zu dem Mann auf dem Berg. Der Mittler, die Brücke. Das ist der Grund, warum Gott eine Bundesbeziehung aufrichten konnte mit den Kindern Israels. Und wenn das Volk sündigte, dann setzte Mose sich für sie vor Gott ein. Immer wenn sie sündigten, ging Mose wieder auf den Berg hoch zu Gott und er betete für sie. Er war der Mittelsmann. Und das war doch eigentlich eine super Sache, oder nicht? Und doch, mit Pfingsten sind die Dinge deutlich besser geworden. Seht ihr, das Feuer kommt an Pfingsten nicht einfach auf den Gipfel des Berges. Es kommt auf jeden einzelnen Christen. Nicht nur auf die Apostel, die hochgradig Auserwählten, die ganz oben in der Hierarchie, auf jeden Einzelnen. Und das Wort, das verkündigt wird, es ist nicht nur das Gesetz, es ist das Evangelium. Und im Unterschied zum Berg Sinai, wo die Leute das Wort Gottes nicht aushalten, nicht ertragen konnten, da wollten die Menschen an Pfingsten mehr von dem hören, was die Geisterfüllten ihnen verkündigten. Das sehen wir im weiteren Verlauf des Kapitels 2. Warum? Weil wir einen besseren Mann auf dem Berg haben. Versteht mich nicht falsch, Mose war großartig. Mose war der Größte nach Jesus. Die Juden verehren Mose wie keinen Zweiten. Mose ist der Größte für sie. Mose war großartig, doch Jesus Christus ist weit großartiger. Er ist der ultimative Mittler. Er war nicht nur Mensch, er war Gott und Mensch. Er ist der perfekte Mittler zwischen Gott und Mensch. Und als wir sündigen, da hat er auch nicht bloß für uns gebetet. Er ist für uns gestorben. Und in dem Moment, als er starb, so erzählt das Matthäus-Evangelium, ist der Vorhang im Tempel zerrissen, von oben nach unten. Und das Feuer, die Herrlichkeit Gottes, die zuvor tödlich für uns war, sie kommt nun in dein und mein Leben, weil wir Christen sind. Wenn wir allerdings wirklich verstehen wollen, was an Pfingsten geschah, dann dürfen wir nicht nur bis zum Berg Sinai, nach Exodus 19, zurückgehen, sondern müssen zurück bis zu Genesis 10 und 11. Genesis 10 nennt auch eine Liste von zahlreichen verschiedenen Nationen. Und Genesis 11 berichtet dann davon, dass die Menschen aus den unterschiedlichsten Nationen zusammenkamen, um einen Turm zu bauen. Der Turm zu Babel. Sie versuchten einen Turm, einen Tempel, eine neue Religion ohne Gott zu errichten. Sie waren arrogant, sie waren stolz, sie waren Gott gegenüber trotzig und Gott bestrafte sie. Wie tat er das? Er bestrafte sie, indem er ihre Sprache verwirrte. Und das ist das Interessante, finde ich, dabei. Obwohl sie eine Sprache hatten, konnten sie einander nicht mehr verstehen. Obwohl sie eine Sprache hatten, konnten sie einander nicht mehr verstehen. Sie waren so verwirrt, dass sie das gemeinsame Projekt einfach einstellen mussten, trotz einer gemeinsamen Sprache. Und die Parabel darin ist, aufgrund von Stolz und Arroganz des Menschen ist die Menschheit getrennt. Getrennt in all die besorgniserregenden Gruppierungen und Kulturen, die sich häufig feindlich gegenüberstehen, wenn nicht das Evangelium sie erreicht. Eine Sprache, doch verstanden sie einander nicht mehr. An Pfingsten, was haben wir da gelesen? An Pfingsten hingegen hatten sie alle unterschiedliche Sprachen, doch konnten sie sich verstehen. Warum? Weil der Fluch von Babel rückgängig gemacht wurde. Und die Menschen, die sich einst nicht verstehen konnten, sie können sich auf einmal verstehen. Sie werden wieder vereint und zueinander geführt. Und das, weil nun das Gericht auf Jesus Christus kam. Das Feuer des Zornes Gottes, das kam auf Jesus, sodass das Feuer der Wärme und der Liebe auf uns kommen kann. Das Gericht kam auf Jesus, sodass all die Flüche und Gerichte, unter denen die Welt leidet, nun rückgängig gemacht würden. Sie werden aufgehoben. Wissen wir, was das heißt? Wissen wir, was es heißt, Teil der Gemeinde zu sein in diesem Zusammenhang? Gemeinde ist nicht einfach ein Ort von lauter Individualisten, an denen sie hingehen, um inspiriert oder unterhalten zu werden von guter Musik oder vielleicht einer ansprechenden, kitzelnden Botschaft. Gemeinde ist ein Ort für dich, um Schritt für Schritt, und mich übrigens auch, langsam aber stetig in der Aufhebung der Flüche und Gerichte zu leben. Das ist der Ort der Gemeinde. Und die Menschen trennen und gegeneinander aufbringen, diese Flüche werden aufgehoben und es beginnt in der Gemeinde. Gemeinde ist nicht einfach ein Ort, um ein inneres Wunder zu erleben oder psychologische Bedürfnisse zu stillen. Gemeinde ist der Ort, an dem die kulturellen Barrieren aufgebrochen werden. Ein Ort, der Welt zu zeigen, wie die Menschheit unter der Herrschaft Jesu geheilt werden kann. Wer würde nicht Teil davon sein wollen? Wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Und wer auch immer sich unsicher ist, ob er den Heiligen Geist hat, der darf um ihn bitten im Gebet und darf sich ganz sicher sein, dass unser gnädiger Gott und himmlischer Vater, der jedem gerne von seinem Geist gibt, dieses Gebet erhört.